Kultur denken, der Podcast des IFK. Herzlich willkommen zur vierten Folge dieser Staffel über weibliche Wut. Mein Name ist Hanna Ronsheimer und diesmal geht es um weibliche Wut in Comics. Ich habe dazu mit Marina Rauchenbacher gesprochen. Sie ist aktuell Gastprofessorin am International Research Center Gender and Performativity am Institut für Kulturmanagement und Gender Studies an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. In ihren Forschungsprojekten hat sie sich mit Visualitäten von Geschlecht in deutschsprachigen Comics beschäftigt. Da geht es zum Beispiel um feministische Raumnahme und deren Anfänge in den 1960er Jahren, um die Darstellung von Wut in Comiczeichnungen und die Frage, wie diese Wut überhaupt verkörpert und materialisiert werden kann auf dem Papier. Was sehen wir, was bekommen wir angeboten und welche Interaktionen bieten sich hier an mit Leser und Leserin? Marina Rauchenbacher liest Comics mit einem kulturwissenschaftlich-analytischen Blick. Sie war schon als Kind begeisterte Comicleserin. Das war damals aber nicht gern gesehen, erzählt sie. Comics galten als verpönt. Lieber solle sie hochkulturelle Texte lesen.
Und bin dann eigentlich wieder zum Medium Comic gekommen, sehr viel später. Zuerst über die Auseinandersetzung mit visuellen Kulturen, auch mit feministischen visuellen Kulturen, im Folge auch meiner Dissertation. Dann in verschiedenen Projekten und wieder begonnen habe ich dann Comic zu lesen mit Anke Feuchtenberger, einer deutschsprachigen Künstlerin, die eine der wichtigsten Feministinnen, der feministischen Künstlerinnen im deutschsprachigen Raum ist und mich extrem begeistert hat. Genau. Und so bin ich dann dazu gekommen und auch zur Forschung über Comics.
Comics haben einen Imagewandel durchgemacht, nicht zuletzt durch die Gattung des Graphic Novels, das Comics eher in den hochkulturellen Bereich hebt. Aber auch davon abgesehen bieten Comics mehr als nur bunte Bilder, meint Rauchenbacher.
Ich finde das Medium extrem faszinierend, weil es uns vor so viele Herausforderungen stellt in der Lektüre. Also es ist einerseits, und man merkt es ja gerade, wenn man keine Comicleserin ist und anfängt Comics zu lesen, wie schwierig es eigentlich ist. Also es beginnt damit, dass wir immer diese verbale und die piktorale Ebene haben, die wir irgendwie zusammenbringen müssen im Leseprozess, die aber eigentlich sehr oft produktiv gegeneinander stehen auch. Es ist irrsinnig spannend, was passiert durch das Gutter, also durch die Zwischenräume, seien sie jetzt ausgefüllt oder nicht ausgefüllt zwischen den einzelnen Panels. Das hat ein großes queeres Potenzial, auch das Medium. Ich finde es, gerade wenn es um Körperdarstellungen geht, sehr spannend, dass diese Körper immer wiederholt gezeichnet werden müssen. Also wir brauchen, also es ist sehr aufwendig, keine Körper zu haben in einem Comic, ja. Das heißt, wir brauchen diese Körper und wir brauchen sie in der Wiederholung. Und das macht extrem viele Diskussionen auf. Ja? Also erstens sind sie nicht immer gleich. In der Handzeichnung geht das gar nicht. Ja? Sie können nicht ident sein. Wir können sehr detailliert Entwicklungen beobachten, Interaktionen mit der Umgebung, mit Objekten. Und was auch sehr spannend ist für wie es die Comic-Forscherin Barbara Postima bezeichnet, für eine permanente Re-Evaluation des Gelesenen. Also wir können in der Sequenz lesen, quasi der Narration folgend, aber gleichzeitig haben wir, wenn wir einen Comic aufschlagen, die ganzen Elemente auch immer gleichzeitig da. Und das heißt, unser Blick springt, ja. Also das fordert unsere Leserichtung, unsere Lesekompetenzen heraus, unser gewohntes Lesen und ermöglicht uns auch immer wieder zurückzugehen und zu evaluieren, was wir gerade gelesen haben und unterschiedliche Bezüge herzustellen, die über ein lineares Moment hinausgehen.
Mhm. Aus der Perspektive der Geschlechterforschung seien Comics jedenfalls ein hochinteressantes Forschungsfeld.
Einerseits kann man historisch natürlich beobachten, dass es dieses Abarbeiten an bestimmten Körpervorstellungen gibt, an Schönheitsidealen, Normen und dass es auch durchaus schwierig ist, hier Alternativen zu finden. Andererseits bietet eben das Medium, weil wir diesen Fokus auf den Körper haben und dieser Körper auch immer wieder gezeichnet werden muss, Möglichkeiten, auch diesen Körper transgressiv darzustellen, ja, ihn über bestimmte Ikonografien hinausgehend zu realisieren. Eben auch die Möglichkeit zu zeigen, dass dieser Körper auch eine Fläche ist für die Darstellung von Emotionen beispielsweise, eben von Wut, ja. Dass dieser Körper auch das Menschliche überschreiten kann, auch in dieser Hinsicht transgressiv sein kann. Oder dass völlig unterschiedliche Körperkonzepte vermittelt werden können. Also da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten.
Nicht nur die feministische Forschung, auch die Queer Studies profitieren von Comics.
Also es ist einerseits so, dass wenn man sich jetzt zum Beispiel den für Europa sehr einflussreichen US-amerikanischen Kontext anschaut, die Entwicklung des Underground-Comics, dass das immer schon der Comic ein Medium war, das quasi auch durch diesen Ausschluss aus dem Hochkulturellen Möglichkeiten geboten hat, um Themen aufzugreifen, die sonst sanktioniert waren, ja, oder die eben nicht einer Norm entsprochen haben und dafür auch verwendet wurde. Ja. Also die Thematisierung von Sexualität, von Begehren, von Drogenkonsum oder was auch immer wir hier verwenden. Das ist sozusagen diese thematische Ebene oder dieser kulturhistorischer Kontext, kann man sagen. Das andere ist, dass das Medium tatsächlich ein queeres Medium ist, kann man sagen. Also in seiner Struktur, in dieser Überdeterminiertheit queer ist und Brüche aufzeigt. Also wir haben die Brüche zwischen den Panels, die auch sozusagen einen homogenen Erzählstrang eigentlich stören, die eine spezifische LeserInnen-Involvierung benötigen. Wir haben eben dieses Springen sozusagen zwischen den einzelnen Elementen, die auch, also man kann das zum Beispiel auch lesen mit einem queeren Zeitverständnis im Sinne von Jack Halberstam oder Elizabeth Freeman, ja, wo es eben Brüche gibt, wo es Zwischenräume gibt, die unerklärt bleiben, wo es die Möglichkeit gibt, subversiv auch an Körperbildern, an Körpervorstellungen zu arbeiten. Und es ist eben sehr spannend, dass wir also einerseits diese Geschichte haben, die eben nicht zufällig in diesem Medium abgebildet ist, ja, also auch durch diese Form auch bedingt ist.
Marina Rauchenbacher hat einen Comic zum Interview mitgebracht.
Was ich mitgebracht habe, ist einerseits ein sehr bekannter Comic der schwedischen Comic-Künstlerin Liv Strömquist, der auf Deutsch heißt Der Ursprung der Welt, auf Englisch Fruit of Knowledge, The Vulva versus the Patriarchy. Und das Spannende daran ist, also dass dieses Cover natürlich sofort einen Bezug herstellt. Also wir erkennen das als eine Referenz auf Wally Exports Aktionshose Genitalpanik. Und damit auch ein bestimmter Ton vorgegeben wird. Ja. Also was Liv Strömquist damit akzentuiert, ist eben diese Verhandlung des als weiblich gelesenen Körpers. Und um den geht es, diese Körper auch als, wenn man so sagen, wenn man es dramatisch sozusagen will, als Zone des Kampfes, ja, der Deutungshoheit, der Biopolitik auch.
Sie schlägt ihn auf.
Also es ist eigentlich ein Comic, der relativ ungewöhnlich ist, oder also relativ ungewöhnlich, der so jetzt in dieser Form nicht so häufig zu finden ist. Wir haben eben hier diese ErzählerInnenfigur, die den Comic eröffnet und einführt in das Thema. Also es geht eben um die kulturhistorische Auseinandersetzung mit der Vulva, dann auch mit Menstruation. Und was sehr interessant ist daran, dass dieser Comic sehr textlastig ist, also extrem textlastig, wenn wir uns das anschauen. Also wir sehen das hier sofort, also es gibt Text sowohl den Erzähltext in den sogenannten Captions als auch die Sprechblasen, die sehr gefüllt sind. Dann haben wir den Text in unterschiedlichen Größen, Typografien, unterschiedlichen Stärken. Und das ist sehr wichtig, weil dieser Text sozusagen die historischen Entwicklungen kommentiert. Ja. Was aber spannend ist dabei, ist, dass der Text dadurch eine spezifische Körperlichkeit erhält. Ja? Also der Text wird tatsächlich zum Körper und er affiziert auch. Also wenn wir, so wie hier sehen, viele Fragezeichen, Rufezeichen, große Buchstaben, dick gedruckt, dann verbinden wir bestimmte Emotionen damit und genau das transportiert der Text auch. Gleichzeitig ist es so, dass dadurch, dass die Schriftgrößen so unterschiedlich sind, der Text so unterschiedliche Rollen einnimmt, wir als Leserinnen uns permanent anpassen müssen, ja, also auch in eine spezifische Interaktion mit diesem Text treten und ihn immer wieder neu einordnen und verstehen müssen. Das macht diesen Ansatz von Liv Strömquist auch so spannend. Und gleichzeitig ist es eben eine sehr ironische Arbeit, die eben versucht, sozusagen diese biopolitische Aneignung des als weiblich gelesenen Körpers zu analysieren, aber sich auch davon zu distanzieren.
Auch Mainstream-Comics lassen sich queer lesen, erzählt sie.
Ja, also ich habe mich einmal mit Heidi-Comics beschäftigt, also mit diesen Bastei-Heftchen, die jetzt wahrlich nicht besonders subversiv sind und natürlich auch ganz billig produziert sind, von unterschiedlichen ZeichnerInnen wechselnd produziert sind. Und wo es wirklich nicht darum geht, irgendwelche Machtverhältnisse, Geschlechterverhältnisse oder wie auch immer zu kritisieren, sondern wo es eigentlich darum geht, also diese Heidi-Geschichte, diese Idylle in der Natur und so weiter, diese Gegenüberstellung von Stadt-Land zu erzählen. Und Also gerade vielleicht einfach, weil diese Comics auch so billig produziert wurden, gibt es einfach viele Ansatzpunkte, wo man sagen kann, also hier zeigt sich dieses queere Moment. Also zum Beispiel, dass diese Heidi-Figur eben immer ein bisschen anders gezeichnet ist und es gar nicht so eindeutig ist, dass es immer die gleiche Figur ist, ja. Oder dass der Text dem Bild widerspricht und man dann eigentlich stutzt und im Moment nicht weiß, worum es eigentlich geht, ja. Oder dass etwas thematisiert wird und die Blickführung, die implizite Blickführung aber eine ganz andere ist. Und das habe ich schon sehr spannend gefunden. Also dieses Queer Reading, das hier ermöglicht wird.
In Mainstream-Comics gibt es natürlich auch wütende Frauen. Aber
ich würde schon sagen, dass es da klar so eine Tendenz auch zur Stereotypisierung von wütenden Frauen geht, ja, und nicht darum, wie man es eben in alternativen Comics sieht, dass diese Wut auch in irgendeiner Form fruchtbar gemacht wird oder eine alternative Betrachtungsweise erlaubt. Generell ist es aber zum Beispiel, es ist ja ganz interessant, etwa dass in Superheldinnen-Comics Frauen, also das hat sich mittlerweile natürlich auch geändert, muss man sagen, bis zu einem gewissen Grad, aber dass Frauen da ja eigentlich sekundär sind oder Frauenfiguren eigentlich sekundär sind und waren lange Zeit, beziehungsweise oft, wie Gail Simone, die US-amerikanische Comiczeichnerin, sehr schön gezeigt hat, verstümmelt, vergewaltigt, also in irgendeiner Form misshandelt werden. Da gibt es diese Seite Women in Refrigerators, wo sie das gesammelt hat, also wo sie über 100 Beispiele zum Beispiel aus Comics gesammelt hat, aus Mainstream-Comics, wo eben genau solche Frauenfiguren auftreten. Ja.
Marina Rauchenbachers Schwerpunkt sind aber nicht Mainstream-Comics, sondern alternative Comics. Aber was ist das überhaupt? Was ist das Alternative an den Alternativ-Comics?
Also ursprünglich war das als wenn wir zum Underground der 1960er Jahre in den USA gehen, völlig andere Produktionsbedingungen. Also einerseits nicht große Verlage, sondern eben viele Indie-Selbstpublikationen aus dem Scene-Bereich. Dann auch der Fokus auf die AutorInnen, also zuerst auf die Autoren und dann sozusagen Autorinnen und dann AutorInnen, wenn man so will. Und also im Gegensatz jetzt zum Beispiel Superheld in den Comics, wo eben unterschiedliche Personen arbeiten, die auch wechseln und so weiter. Nicht kommerziell, also die Alternativen oder Underground-Comics waren ursprünglich eben genau nicht kommerziell gedacht, also abseits eben einer kommerziellen Publikationsschiene. Und sie haben etwas sehr Faszinierendes gemacht, nämlich zu dieser Zeit sind dann eben die ersten autobiografischen Comics entstanden. Und das ist wirklich charakteristisch für die alternative Comicproduktion, also dass es viele autobiografische Arbeiten auch gibt und viele Arbeiten eben, die sich auch mit tabuisierten Themen beschäftigen, mittlerweile weniger tabuisierten, aber zu diesem Zeitpunkt sehr tabuisierten wie Sexualität, sexuelles Begehren, Drogen, Machtpolitik, Politik überhaupt. Ja.
Rauchenbacher schlägt einen weiteren Comic auf, den sie mitgebracht hat.
Ich habe zwei mitgebracht, das ist einerseits ein historisches eben aus den 1960er Jahren. Das heißt, also das war eine Anthologie, herausgegeben von der Künstlerin Trina Robbins, die hieß It Ain't Me Babe, also wo nur Frauen beigetragen haben. Und es ist sehr spannend, dass dieses Cover genau tatsächlich diese Wut im Sinne einer auch feministischen, ganz klassischen feministischen Raumnahme zeigt, wo aber eben sozusagen zu dieser Zeit bekannte Frauenfiguren herangezogen wurden, also eben die ersten Superheldinnen, ja, also wie Wonder Woman oder Sheena, Queen of the Jungle, dann eben Olive Oil beispielsweise und Little Lulu, Elsie the Cow, die also hier tatsächlich so dieses Raum ergreifen und diesen Protest in einem ganz klassischen Sinn auch zeigen. Gleichzeitig sieht man hier dann eben auch, und das zeigen dann auch die Comics, dass es schon sehr stark noch um diese Suche nach einer eigenen Ikonografie geht, ja, also nach eigenen Möglichkeiten, um Körper darzustellen und das auch erst gefunden werden muss. Also man sieht es eben daran, dass die Figuren so gezeichnet sind, dass sie von links nach rechts gehen, ja, also man sieht eine bestimmte Dynamik in den Körperhaltungen angelegt, sowohl in den Beinen als auch in den Armen. Die Arme sind dann auch teilweise ganz klassisch eben zur Faust geballt, ja, also zum feministischen Kampf, zur feministischen Kampfgeste geballt. Man sieht es auch an der Mimik, ja, also die wir als also aufgrund der Munddarstellungen oder auch spezifisch der Augenbrauen als wütend erkennen können, ja, oder auch der Zähne entsprechend, beziehungsweise überhaupt eben an der Gestik davon abgesehen. Und was interessant ist, man sieht es auch am Titel, ja, also dieses It Ain't Me, Babe, also das Babe ist dann rot, ja, und ist hervorgehoben und sozusagen zeigt sozusagen diesen Schrei auf einer verbalen Ebene. Und eignet sich dieses Babe auch an, ganz deutlich.
Eine transgressive Auseinandersetzung ist bei Aline Kominsky-Crump zu finden. Die 2022 verstorbene Comiczeichnerin aus den USA hat bis 1974 im Women's Comics veröffentlicht, eben auch in der ersten Ausgabe. Women's Comics war eine feministische Underground-Comic-Reihe zwischen 1972 und 1992. Es ging um Feminismus, Homosexualität und Politik. Die Reihe war ein Sprungbrett für viele Comic-Autorinnen.
Da sind wir. Genau, also das ist ganz klassisch Aline Kominsky-Crumb. Also sie führt da hier ihren ersten autobiografischen Avatar Goldie ein. Und man sieht hier ganz klar, dass es eben immer um die Darstellung von Körpern geht, die nicht der Norm entsprechen, ja. Also die vielleicht auch Ekel erzeugen, ja. Die auch durchaus, die man auch durchaus als eben negativ erleben kann, ja. Wo es ganz stark eben auch um die Darstellung von Sexualität, von Selbstbefriedigung geht. Und immer wieder auch thematisiert wird, dass dieser Körper nicht schön ist, ja, was immer diese schön heißt, dass er nicht Normen entspricht. Und das also zeichnet Aline Kominsky-Crumb schon wirklich sehr stark aus.
Was hat sich denn seit den 60er und frühen 70er Jahren im Comic-Feminismus verändert?
Wenn man sich so diese ersten Comics aus den 1960er Jahren anschaut, dann sind die natürlich ganz klar differenzfeministisch angelegt. Ja. Mittlerweile ist die Szene natürlich viel diverser geworden, viel mehr queer-feministisch zu denken, ganz klar, mit unterschiedlichen Abstufungen dazwischen. Was jetzt nicht heißt, dass das keine wichtigen Comics sind, ja, sondern das ist tatsächlich einer der Ausgangspunkte für die Verhandlung eben von Körpern überhaupt. Ja. Und die Szene ist eben sehr stark, also es gibt sehr viele queer-feministische Arbeiten im alternativen Bereich, autobiografisch oder auch nicht autobiografisch, die ganz unterschiedliche Themen behandeln und auch völlig unterschiedliche ästhetische Ansätze vertreten. Also das hat sich extrem stark ausdifferenziert. Auch im deutschsprachigen Raum mittlerweile, muss man sagen.
In Österreich gibt es mittlerweile eine spannende queer-feministische Comic-Szene, meint Rauchenbacher.
Also wenn ich jetzt an Österreich denke, gerade wenn es um die Verhandlung von Körpern geht, denke ich immer an Regina Hofer, die zum Beispiel ihre erste Arbeit, ihr Debüt heißt Blatt, also der österreichische Ausdruck für Fett. Und es geht darin um Essstörungen. Und darin verhandelt Regina ganz dezidiert Körperkonzepte, ja, wo Körper abstrahiert werden beispielsweise, wo dieser Körper des autobiografischen Avatars auch immer wieder unterschiedlich dargestellt wird, wo sehr stark mit dieser Identifizierbarkeit des Körpers auch gespielt wird, was natürlich gerade für das Thema Essstörungen besonders wichtig ist und das Perfekte eigentlich ermöglicht, es zu erzählen, ohne nämlich, und das ist ganz wichtig, ohne wieder in Klischeevorstellungen von Körpern zu verfallen, wie es sonst beispielsweise immer wieder passiert bei Comics über Essstörungen. Also die Österreichische Gesellschaft für Comics versammelt ganz unterschiedliche Personen aus sowohl KünstlerInnen als auch WissenschaftlerInnen als auch VermittlerInnen im breitesten Sinn und also gestaltet unterschiedliche Veranstaltungen, ist auf verschiedenen Messen präsent, vergibt einen Preis, also wir haben letztes Jahr das erste Mal Preise vergeben in Österreich, trägt aber auch zur wissenschaftlichen Ausdifferenzierung bei, also das ist ganz heterogen, ja.
Marina Rauchenbacher hat im vergangenen Jahr eine Comic-Ausstellung im Sigmund-Freud-Museum in Wien kuratiert. Auch da ging es darum, wie in Comics über Gewalt erzählt wird. Selbst Comiczeichnen tut sie selten.
während der Corona-Zeit mit meinem Sohn, aber ich bin leider keine begnadete Zeichnerin. Es hat Spaß gemacht, aber. Und was ich immer mache, wenn ich Comics unterrichte, ist, dass ich, oder nicht immer, wenn es sich zeitlich irgendwie ausgeht, dass ich mit den Studierenden zu Beginn zeichne, also kreative Übungen mache, mit den Arbeiten der US-amerikanischen Künstlerin Linda Barry. Weil Linda Barry selbst also Comic-Zeichnen lehrt und dazu extrem kreative Anleitungen, also so Übungsanleitungen gemacht hat, die ja ganz unterschiedliche auch spannende Themen aufgreifen, wie beispielsweise, was ist das Produktive daran, Monster zu zeichnen? Ja? Also was ist das Monströse? Wie können wir das Monströse darstellen? Und wie können wir es produktiv verstehen in unserer Auseinandersetzung mit Körpern und Körperlichkeit?
Ihr aktuelles Forschungsthema?
Einerseits die Queerness von Comics, also die formale Queerness, dazu habe ich schon gearbeitet und möchte mich jetzt dann in einem Aufsatz noch stärker mit dem spatiotemporalen System von Comics beschäftigen und dort das queere Moment herausarbeiten, eben beispielsweise mit Jack Halberstam und Elizabeth Freeman. Also das ist ein wichtiger Aspekt. Dann beschäftige ich mich ja schon länger mit Gewalt in Comics, also das kommt für mich dann eben jetzt hier nicht notgedrungenermaßen, aber eben auch kann es mit dem Affekt der Wut zusammenkommen. Das ist etwas, was ich sehr spannend finde, ja, also auch diese Radikalität der Darstellung, die möglich ist oder die auch gelebt wird. Gleichzeitig auch die ganz unterschiedlichen Themen und Facetten, die aufgemacht werden damit. Das ist so mehr diese thematische Ebene neben der strukturellen.
Zusammenfassend erklärt sie noch einmal, was Comics können, wenn es um die Darstellung weiblicher Wut geht.
Also einerseits gibt es eben die Möglichkeit, dass tatsächlich die dargestellten Körper tatsächlich auch als Flächen für die Externalisierung zu betrachten. Das meint, Körper haben dann nicht unbedingt mehr einen realistischen Anspruch, sondern sind eben tatsächlich Flächen, um eine Emotion zu zeigen. Das kann dann eben auch quasi das Humane überschreiten oder die realistische Darstellung überschreiten. Dann finde ich es extrem spannend, dass, also gerade wenn es um Wut geht, ja, also dass es bei Wut ja auch um diese Interaktion mit der Umgebung, mit bestimmten Objekten geht. Ja. Also wenn man das etwa mit Sarah Ahmed betrachtet, diese Frage, wie entwickelt sich eine Emotion überhaupt, wie ist sie performativ angelegt? Und ich glaube, dass das Medium, das dadurch schon allein, also als erstes doch die Tatsache, dass wir eben diese Körper immer wieder zeigen müssen, ja, die sich ja permanent wandeln und auch in ihrer tatsächlich ja piktoral in ihren Umgebungsstrukturen wandeln, sehr gut nachvollziehen kann. Also ein schönes Beispiel, das ich jetzt leider nur digital habe, ist ein auch sehr gewaltvolles Beispiel von der US-amerikanischen Künstlerin Diane DeMasso. Das heißt Hothead Paisan, Homicidal Lesbian Terrorist, wo es um eine Figur geht, die, der Comic beginnt damit, oder das erste Heft beginnt damit, dass die Figur vor dem Fernseher sitzt und eben mit allen möglichen Stereotypien, also mit allen möglichen patriarchalen verschiedenen Systemen konfrontiert ist, ja, und dadurch dann eine Interaktion entsteht, die sich zum Beispiel dadurch auszeichnet, dass die Figuren gezeichnet werden, als würden sie aus dem Fernseher auf sie zugreifen, also aus dem Fernseher rausgreifen und sie greifen, sie wehrt sich dagegen. Und dann gibt es interessanterweise diese dargestellte Wut, ja, oder eigentlich diese fast terroristische Figur, die externalisiert wird, die als so transgressive Figur dargestellt wird, die sie ummantelt. Und daraufhin startet Hothead dann einen extrem gewaltvollen Rachefeldzug gegen das Patriarchat. Und was aber eben sehr schön, ja, es ist natürlich ein extrem gewaltvoller Comic, immer mit einem Augenzwinkern auch, also das ist natürlich auch sehr viel Satire. Was sehr gut deutlich wird, ist dabei einfach diese Interaktion der Figur mit ihrer Umgebung und diese Veränderung dieser Figur auch. Und eben auch der Fokus auf diese Körperlichkeit, ja, also wie agiert diese Figur? Also ein zentrales Element beispielsweise ist immer der Mund, der also ein schwarzes Loch ist, ja, also immer zum Schrei geöffnet ist. Und also wie dieser Körper eben erzählt wird darin. Und was ganz interessant ist, dass wir diesen Fokus auf diesen Körper haben, also auf diesen ganz starken Affekt der Wut, ja, dieser Gewalt auch, dass diese Wut aber immer auch konfrontiert ist mit der Struktur des Comics. Und nämlich so, dass in einem großen Teil, also die Panelstruktur sehr streng ist, ja, Also das heißt eigentlich, die Figur in die Panelstruktur eingefügt wird und nicht so sehr die Panelstruktur oder das Layout überhaupt sich an die Figur anpasst. Und dass diese Struktur dann auch so etwas wie eine Gegenmacht bekommt, ja, also gegen die Figur eben auch ankämpft, ja, und gegen die sie auch arbeiten muss. Und das zeigt eben auch dieses strukturelle Verhaftetsein, in dem sie agiert oder gegen das sie anarbeitet.
Das war die vierte Folge einer Staffel über weibliche Wut im Podcast Kulturdenken vom IFK. Die Interviews zu dieser Staffel entstanden während einer Tagung am IFK mit dem Titel All the Rage, The Challenges of Female Anger im April 2025.